Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Moin Horst.
Moin Jochen.
Bist du schon aufgeregt?
Nur aufgeregt nicht, aber ich bin natürlich in Vorbereitung jetzt. Ich fahre ja morgen früh nach Norwegen und da läuft dann ja alles durch den Kopf. Du darfst ja auch nichts vergessen, nicht? Also alles, was du dir in Norwegen nicht mit hast, kann man sie auch teilweise da teuer kaufen und das bedarf schon erheblichen Vorbereitungen, weißt du?
Wie viel der Norwegen-Reise ist das eigentlich in dem letzten Jahr?
Also im letzten Jahr war ich, glaube ich, 5-mal in Norwegen und dieses Jahr fängt das ja schon relativ früh an. Also was ich war jetzt so früh war ich eigentlich noch nie.
Kann man noch früher eigentlich?
Ja, man kann immer, weißt du. Das Schöne ist ja, weißt du, die Kälte in Norwegen ist wesentlich angenehmer als die hier bei uns. Also wir haben heute ja auch wieder so nass, kalt, ungemütlich. Weißt du? Und wenn du in Norwegen, was du Frost hast, das ist immer so eine trockene Kälte. Die empfindest du so nicht. Weißt du? Guck mal, noch früher, naja, so dieses Grei-Angelei, die ist eigentlich in Norwegen, was in den Wintermonaten eigentlich das, was die ganze Nation aufregt. Sämtliche Fischkutter, weißt du, die sind alle angefangen bei den Lofoten bis hoch zum Nordkap, weißt du, fischen alle auf diese Wanderdorsche, die Skrei. Also die Fischer, die Berufsfischer, verdienen ihr Geld im Augenblick, weißt du, mit Skrei-Fischen, nicht? Mhm. Und der Skrei, der Wanderdorsch, weißt du, der kommt ja jetzt aus dem Atlantik an die norwegische Küste, um da zu laichen. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, im Gegensatz zu unserem Dorsch, wenn der voll laich ist, ist der eigentlich für die Küche nicht zu verwerten. Also da, früher haben die Fischer zum Teil richtig die großen Laichdorsche abgefischt, als es noch viele gab, um diesen Laich als Rogen, also als Kaviar, als Dorschkaviar zu verkaufen. Aber der norwegische Wanderdorsch, der Skrei, der ernährt da die ganze Bevölkerung und du kannst ja die ganzen Südländer, die mit ihrem Dörrfisch und Salzfisch und dieser Trockenfisch, das sind alles Grei, das sind alles Wanderdorsche, was so die jetzt um diese Jahreszeit gefangen werden, so bis im April hinein in riesigen Schwärmen. Und der Bestand ist auch gesichert. Nicht? Also was da werden ja immer Erhebungen gemacht und ob das noch genug Fische gibt. Und von diesem Skrei, von diesem Wanderdorsch gibt das noch jede Menge. Also die kann man beruhigt, haben die ihre Quoten. Die Quoten fischen die Fischer ab und dann fahren die nach Thailand oder nach Kuba oder weiß ich woher noch verleben da den Rest des Jahres. Also die verdienen tatsächlich.
Man kann gut leben davon scheinbar.
In 2 bis 3 also in Monaten oder was so fischen die ihre Quote ab und haben sie dann eigentlich saniert fürs ganze Jahr. Und du siehst auch überall in Norwegen nachher diese Fischerboote, die jetzt da oben fischen, die liegen dann irgendwo angetäut, weißt du, und werden im Sommer eigentlich gar nicht mehr genutzt. Nicht?
Dieser Fisch, ist der dann auch in einer besonders tiefen Tiefe? Weil du hast mir ja schon mal erzählt, dass du, wenn du in Norwegen bist, mit einer unheimlichen Tiefe zu rechnen hast, oftmals.
Ja, nein, der Skrei, also dieser Wanderdorsch, zieht eben nicht ans Ufer, weißt du, und wird eigentlich auch mehr in den Mittelwasserschichten gefangen.
Nicht? Das heißt, ich kann den vom Ufer ausfangen?
Ja, das ist schon schwieriger, weißt du.
Also,
ja,
schwierig, nee, aber für dich?
Unmöglich ist vielleicht gar nichts. Nein, aber die werden schon vom Boot aus meistens gefangen. Und das ist, also Jochen, wenn du das mal miterlebt hast, da ist auf engstem Raum, sind da jede Menge kommerzielle Fischkutter. Und dann dann immer noch diese Angelkutter, was so vor so Reiser der Insel oben in Nordnorwegen, das ist so ein Hotspot, nicht? Und da fischst du im Ufernähe. Nicht? Ich habe da mal einen Bericht gemacht für Fisch und Fang vor einiger Zeit, weißt du, das war toll, einfach toll, weißt du, da in dieser himmlischen norwegischen Landschaft, alles schneeweiß, du siehst die Berge, weißt du, und dann, da fischst du dann, weißt du, und dann steigen da Dorsche ein, Jochen, die du als ungeübter Angler gar nicht mitkriegst. Du bist nach einer Viertelstunde, bist du platt, wenn du körperlich nicht fit bist. Das ist also richtig harte Arbeit. Ne? Da gibt es auch Weltmeisterschaften, was du, wenn viele Skrei da gefangen worden sind. Und mein Freund Heiner Großmann mit seinem Kumpel sind mal hingewiesen, weißt du, weil die hier sehr erfolgreiche Angler waren, waren die sicher halb sicher, dass sie als Skrei-Weltmeister wiederkommen. Die haben so viel Prügel gekriegt, sagt er, was du dir vom Gerät her allein. Weißt du, wenn du so mit deiner normalen Angelrolle oder Hute dahin kommst, hast du überhaupt keine Chance, weißt du, das. Alles dicke Schnüre, da musst du dann richtig Gas geben. Und die werden natürlich auch alle verwertet dann.
Okay, ne? Du hast dein Equipment schon gepackt oder du packst das gerade. Was also, nimmst du alles mit? Was muss man für diesen Fisch haben?
Also für den Fisch, auf den angeln wir ja nicht.
Ach so, okay.
Wir bleiben ja in der Region Bergen, weißt du, und wollen gezielt auf Längfischen.
Warum angelt ihr nicht auf den Fisch?
Ja, dann müsstest du weiter nach dem Norden. Weißt du, wir stellen jetzt eine neue Anlage vor, weißt du, und wollen eigentlich den Anglern mitteilen, dass sie alle nicht im Sommer fahren müssen, sondern dass du auch schon im Frühjahr da vernünftige Fische fangen kannst und dann Urlaub auch mal vorverlegen kann in die Vorsaison, was ja auch etwas günstiger ist mit Fähre und. Du weißt ja, diese Traumreviere, die sind alle ausgebucht auf Jahre. Nicht, wenn einem da oben.
Auf Jahre.
Und, ja, also, da waren die, die buchen gleich wieder fürs nächste Jahr, was und in dem Zeitraum, wo, wo hier Sommerferien sind oder ähnliches, was du, oder wo Betriebsferien sind, da ist natürlich schwer. Guck mal, ich laufend frage mich Bekannte, du kannst du noch was organisieren? Wir wollen noch mit Firma nach Norwegen und hast du ein Traumrevier, was du, die, die Vorstellungen sind da ja immer, was du, großes Boot, viel PS, super Anlage, weißt du, kurze Wege, Kaufmannsladen vor der Tür und, weißt du nicht. Und die Dinge sind natürlich in der Hauptreisezeit ausgebucht, nicht?
Du hast auch gesagt, dass die Saison auch versucht wird, jetzt so ein bisschen nach vorne zu legen. Ja, ja, also im genau. Prinzip, dass die Norweger aus den Anglern noch mehr Geld rausholen.
Genau, ja. Nee, also ist ja klar, wenn du so eine Ferienhäuser hast, wirst du ja gerne eine langere Buchungszeit haben. Mhm. Das ist ja legitim.
Das heißt, wie kommt ihr denn dort dann jetzt hin und was nehmt ihr mit? Ja. Beim also, letzten Mal weiß ich noch, wir haben eine wunderschöne Geschichte in irgendeiner anderen Folge, da hast du fürchterlich geflucht, weil du geflogen bist.
Ja, und das ist das, was, das der große Vorteil ist eben, was mein Bekannter hat, der einen VW-Bus, und wir brauchen uns mit dem Gepäck nicht einzuschränken, nicht? Also bei der Fliegerei, das ist schon sehr anstrengend, weißt du, weil du eben zu nur zweimal diese 23 Kilo hast und Zusatzgepäckstück buchen musst und, ach so, ja, und dann musst du natürlich immer dran denken, was du möchtest ja auch wieder Fisch mit zurücknehmen, nicht? Also, das ist bei der Fliegerei natürlich ein Manko, wenn du jetzt schon alles ausgereizt hast, weißt du, du hast ja Gummistiefel, warme Unterwäsche, Regenzeug und.
Überlebensjacke und, vielleicht ganz ja, sinnvoll.
Schwimmweste und was du alles mitschleppen musst und, deswegen haben wir unser Angelgerät schon ein bisschen reduziert. Also ich selber brauche nicht mehr so viel. Also wir waren früher bewaffnet bis an die Zähne, haben auch viel am Grund rumgepillt und jede Menge abgerissen, Bleie mitgehabt. Und du hast ja immer gedacht, das noch passiert und das noch passiert. Also ich habe mich jetzt eigentlich auf zwei Routen konzentriert und zwei Rollen. Jetzt neuerdings auch noch eine Elektrorolle, weil wir ja gezielt Tiefseefisch machen wollen. Weißt du?
Und, wie tief ist, also Tiefseefisch ist ja relativ.
Ja, also
wie tief geht's?
Jenseits von 100 Meter, nicht?
Und alles ab da ist für euch Angler Tiefseefisch.
Ist so Tiefseefisch. Und guck mal, das ist eben dafür, es gibt jetzt von der Firma Diver eine neue Elektrorolle. Ich fische schon seit Jahren, ja, was so mit dieser Elektrorolle und diese Elektrorolle erleichtert das Angeln. Also es ist einfach ganz einfach, guck mal, wenn ich jetzt gezielt auf Rotbarsch, auf Lenk, auf Lump und so, das sind Fische, die in Grundnähe leben. Und wenn ich nach Norwegen fahre, was so ein Fahr raus, habe ein Echolot an Bord und angel auf 30, 60 Meter Wassertiefe, treib 10 Minuten, guck aus Echolot, habe ich 200 Meter und tiefer. Nicht? Und ich sage immer, Norwegen ist unter Wasser genauso wie an Land. Nicht? Du hast einen Berg, dann hast du mal ein Tal, hast du wieder einen Berg. Dafür hat man Seekarten, informiert man sich vorher. Und wir wollen jetzt gezielt so sogenanntes Tiefseeangeln machen, eben auf Lenk, Lump. Rotbarsch ist natürlich auch nicht da. Aber ich muss dazu sagen, was die gesamte Region vom Süden Norwegens, also unten von der Südspitze bis hoch nach Hitra, sind eigentlich Tiefseeangelreviere. Nicht? Du kannst da Dorsche fangen, du kannst Seelachs fangen, du kannst Pollack fangen und ähnliches, weißt du, aber wenn du dein Limit erreicht hast, wirst du mal was anderes und dann fährst du raus und hast eben Wassertiefen von 100, 200 Meter Wassertiefe und jeder Angler lässt mal runter. Und wenn du das jetzt manuell zweimal am Tag hochkurbelst, weißt du, und du musst dann natürlich auch das Blei ausreichend schwer wählen. Du hast immer eine gewisse Strömung, weißt du, und wenn deine Schnur schon so fast senkrecht im Wasser, hier waagerecht im Wasser weggeht, weißt du, dann kommst du nie an den Grund. Also deswegen habe ich zum Beispiel jetzt immer mindestens 1000 oder 1200 Gramm schwere Bleie mit, um gezielt gerade runterzukommen und auch richtig den Kontakt zu haben, weil ich die mit Hilfe meiner Elektrorolle eben nicht manuell hochdrehen muss.
Ein Kilo ist schon eine Menge, ne?
Ist auch jede Menge. Du, und das auf 200 Meter, dann bist du lahm. Und da komme ich wieder auf das Thema. Es gibt jetzt von Daiwa eine Linkshand-Multirolle.
Für Linkshänder?
Nein. Guck mal, das ist immer der Trugschluss. Ja. Alle Angler in Deutschland und Europa kurbeln mit der linken Hand ihre Stationärrolle. Wenn du einen fragst, ich kurbel rechts.
Egal, ob sie links oder Rechtshänder sind.
Ja, die kurbeln alle links. Nicht? Also mit der linken Hand werden die ganzen Stationärrollen bewegt. Und deswegen.
Aber Moment mal, wenn ich eine Zwischenfrage. Ich bin Rechtshänder.
Ja.
Ich glaube, ich bin stärker mit dem rechten Arm.
Da wollte ich ja gerade drauf hinkommen.
Aha, okay.
Aber was, wenn wir beide mal zum Angeln kommen, Jochen, dann kurbelst du, wenn wir jetzt zum Heringsangeln kommen sollten, die
Serie unbedingt,
ja, da, ja. Dann kurbelst du mit der linken Hand. Die stationäre und das meiste, ich erlebe das jetzt, ich war ja jetzt gerade zur Messe in Lingen, deswegen habe ich immer beide Modelle mit und ich sage, nimm mal in die Hand, ja stimmt. Also die kurbeln alle mit der linken Hand.
Okay.
Und deswegen Aber die Multirollen, die man in Norwegen eigentlich braucht zum Tiefseefischen, die sind eigentlich konzipiert für die schwere Angelei. Und das sind alles Rechtshandmultis. Also die qualitativ hochwertigen Multirollen sind Rechtshandmulti. Das heißt, weil deine Arbeitshand dafür sind, die gebaut ist, die rechte Hand. Nun stell dir vor, du hast ein Heilboot im Drill und sollst 2 Stunden kurbeln. Mit der rechten Hand, wenn du einigermaßen fit bist, geht das. Mit der linken Hand ist das so ungewohnt, da wirfst du nach kurzer Zeit das Handtuch, weil du das einfach nicht schaffst.
Weil es einfach zu schwer ist.
Ist zu schwer, ungewohnt. Die Muskulatur ist da ja gar nicht für gebaut. Guck mal, die rechte Hand, da hast du einfach mehr Kraft drin. Deswegen sind alle großen Multirollen in der Regel Rechtshandmultis. Aber weil einige sich sagen, ich kann mich nicht umgewöhnen und sowas alles, die Industrie produziert ja alles.
Das heißt, die Industrie sagt ja, ihr seid bescheuert. Eigentlich, was macht ihr dafür Mist? Aber ich produziere das
natürlich
für euch.
Natürlich, wir produzieren die was okay. und kannst sie dann auch kaufen. Und jetzt haben wir schon seit Jahren sehr erfolgreich, was so diese Elektromultis. Mhm. Für alle, die ernsthaft nach Norwegen fahren und Rotbarsch und Lenk und ähnliches fischen wollen, kaufen sich irgendwann, und wenn sie etwas älter werden, so, was die jungen Leute meinen ja noch immer, sie haben sich nötig, ne, kaufen sich irgendwann eine Elektrorolle. Und da hat reagiert die Industrie auch, was die Japaner sind in der Hinsicht ja sehr pfiffig. Und jetzt haben die eine Linkshand-Multi neu auf den deutschen Markt gebracht. Und die habe ich gerade am Freitag per Post erhalten. Ne, hatte die schon mal mit zur Messe nach Lingen und habe die da vorgeführt und erklärt und gezeigt, aber ich hatte noch keine Schnur drauf und habe gerade erst gestern Morgen mir neue Schnur draufgespult, weißt du, um die jetzt auch da zum Einsatz zu bringen. Du, und das sind ja technische Wunderwerke. Also diese Rollen, hast du, die haben erstmal ein beleuchtetes Display, die haben Tiefenanzeige, die zeigen dir genau an, weißt du, wie weit du unten bist. Die kannst du einstellen, dass die nach einer Viertelstunde alleine hochdrehen oder Pilkbewegungen machen, Jigbewegungen machen. Also was die Technik heute alles kann, ist absolut ein Wahnsinn. Ich selber nutze die aber nur zum Ablassen, suche meine Tiefe, was du fischst dann. Und wenn ich jetzt einen Biss kriege oder gemerkt habe, also wo ich, kann ich mir das abmerken, in welcher Wassertiefe die Fische stehen. Und wenn ich jetzt was, und das ist eben, du hast einen sogenannten Hotspot gefunden, wo du einen Fisch gefangen hast. Mhm. Dann plottet man das ab auf der Karte, dass du diese Position wiederfindest. Wo einer sind in der Regel mehr. Und wenn du so einen Fisch jetzt aus 150 Meter hochgedreht hast, mit der Hand gepumpt, dann bist du 2 Kilometer weggetrieben von dem Punkt. Mhm. Jetzt fährst du da wieder drauf, lässt runter, fischt, weißt du. Und wenn du jetzt über den Punkt getrieben bist, hast keinen Biss gehabt, dann drücke ich auf den Knopf und dann holt er mein Blei hoch, ohne dass ich irgendeine Kurbelbewegung machen muss. Wenn ich einen Fisch dran habe, den kann ich mit der manuell drehen. Ne? Dann kann ich ja diesen Drill genießen oder mich auch mal körperlich verausgaben, weil ich dann kurbeln muss. Aber ich brauche es einfach nicht. Und ich kann auch diesen Motor zur Unterstützung nutzen. Denn was ist ja so, du fischst da ja mit großen Gewichten und großen Haken. Und wenn du jetzt normal pumpen, sagen wir ja, guck mal, du würdest den Fisch, kannst du nicht über die Rolle drehen. Also du lässt die Rute, senkst du die ab, bis auf die Wasseroberfläche, ziehst hoch, senkst die wieder ab und drehst dann ganz schnell die lose Schnur durch. Weißt du? Und das sind Pumpbewegungen, die machst du dann eben, bis du den Fisch hochgepumpt hast. Aber dadurch hast du ja immer eine Lose in der Schnur, weißt du, wo die Gefahr besteht, dass der Haken auf dem Maul fällt oder ähnliches, weißt du. Und wenn du jetzt den Motor langsam mitlaufen lässt, hast du immer direkten Kontakt zur Schnur. Also ich will jetzt keine Reklame.
Okay, das heißt, der dreht ganz langsam mit,
wie
auch
du willst,
in dieser Bewegung. Und du kannst so einstellen, wie du das.
Genau, da ist eine Rutschkupplung drin. Wenn der Druck zu groß wird, dann rutscht die Schnur durch, weißt du, nicht, sonst würde immer irgendwas kaputt gehen. Nicht? Also das Ding ist narrensicher und ist schon ein Hilfsmittel, ne. Wer das nicht will, was du, guck mal, ich habe zum Beispiel eine Multirolle, die heißt Ishidai, das sind ja alles japanische Qualitätsprodukte, die holt mit einer Kurbelumdrehung 1,20 Meter hoch. Die habe ich immer mit, was du, falls die Elektrorolle mal versagt oder man spontan eben auf Rotbarsch mal angeln will, dann setze ich die ein. Nicht? Die ist auch von der Kraftübersetzung, guck mal, das sind ja Winden. Nee. Und wenn du jetzt so eine Nuckelpinne hast, sag ich mal, was, die nur wenig Überdrehung macht und kurbelst du dich tot, ne, weil du dann eben nur, was, das gibt ja welche, die haben, also diese Rolle, die ich da habe, die hat eine Übersetzung 6,2:1. Das heißt, 6,2:1, und das ist schon eine Wahnsinnsübersetzung.
Mein Handy war das.
Ach so. Und, und pumpt hoch. Aber das kann man auch mit Stationärrollen. Also es braucht sich keiner eine Elektrorolle kaufen. Aber wenn er sich einer eine Multirolle kaufen sollte für diesen Zweck, dann sollte er sich schon eine vernünftige kaufen. Ich sage immer wieder, was die Leute machen den Fehler, die geben 1.000 Euro für einen Urlaub aus, was und sparen beim Gerät. Und wenn sie den Fisch ihres Lebens dran haben, weißt du, dann macht das Gerät nicht mit. Nicht? Und du fischst nicht heute mit diesen dünnen Schnüren. Also lieber einen Euro mehr ausgeben.
Bisschen ärgerlich wäre das.
Ne? Ja, weißt du, und dann als nächstes kommt ja hinzu, was du bei dieser Grundfischerei auf Lenk und Lump, ne? Da machen eben viele den Fehler, dass sie immer stramm am Grund fischen. Das freut jeden Gerätehändler, denn unweigerlich bleibst du irgendwo in der Felsspalte mal hängen und reißt den ganzen Kram ab, weißt du. Und wenn du dann noch den Fehler machst, was viele machen, musst du dir vorstellen, du hast fischst jetzt auf 150 Meter Wassertiefe, schlurst damit am Grund, bleibst irgendwo hängen. Ne? Dann gibt das so ein Knotenlos, heißt das, weil so, das, der Knoten ist ja immer der Schwachpunkt der Schnur. Ne? Jetzt hast du so ein Knotenlos, das Ding ist genial, also es hält besser als jeder herkömmliche Knoten. Hast 150 Meter Schnur drauf, das Boot treibt weg, du hast 200 Meter drauf, weißt du, kriegst ja den Hänger nicht gelöst. Wenn du nun vernünftig bist, dann fährst du ja mit dem Boot zurück, bis du wieder über dieser Position bist. Ja. Und dann musst du ja irgendwo zerren, weißt du, und dann machen viele den Fehler. Du hast ja immer ein sogenanntes Schlagholz oder ein Pries, was du, mit dem du die Fische betäubst, bevor du die tötest, nicht mit. Also in der Regel ist das ein Hammerstiel oder ähnliches, weißt du. Und nehmen jetzt ihre Schnur und wickeln die schnell um diesen Hammerstiel, weißt du, und achten aber nicht dabei, dass die Klänge nicht übereinander liegen, weißt du, weil du ja jetzt was zum Reißen haben musst, zum Ziehen haben, ne? Und wenn du dann Pech hast und die Schnur hat schon ein bisschen gelitten, dann reißt die genau oben an deinem Holzstück und dann bist du nochmal so 200 Meter Schnur los. Weißt du, und guckst auf deine Spule, oh, ich komme ja gar nicht wieder runter. Ne? Deswegen sollte man immer dran denken, dass man auch irgendwo eine sogenannte Sollbruchstelle hat. Weißt du, da, wo du tatsächlich, guck mal, wenn du irgendwo festhängst am Grund, muss ja irgendwas reißen. Ne? Oder du ziehst das Boot unter Wasser. Ne? So, du dickst die Schnüre ja heute teilweise. Ne? Und deswegen empfehle ich den Leuten immer, was du jetzt bei dieser Lenkfischerei, Rotbarschfischerei, Lumpfischerei, einmal nur Grundkontakt und gleich hochholen und gleich ein paar Meter über den Grund fischen. Und die wichtigste Position hat immer der am Boot am Echolot sitzt. Der muss nur sagen, tiefer werden oder flacher werden, dass du dann mal nachjustieren kannst. Und ich verwende immer bei jedem meiner Vorfächer eine sogenannte Sollbruchstelle. Da, weißt du, wo ich mein Blei einhänge, nicht? Da habe ich immer eine dünne, monophile Schnur, weißt du, und habe das eben anderthalb Meter über den Grund, dass das Blei quasi nur als erstes immer am Grund ist und dann reiße ich mein Blei ab. Weißt du, und dieses Blei, die gieße ich selber oder mein Freund Hein Gilde gießt die, weißt du, in allen Formen und Gewichten und dann ist der Verlust nicht so herb, als wenn ich meine gesamte Montage verliere. Und
wieso reißt das gerade da? Also wie ist da die, ist dann eine, wie ist die Sollbruchstelle? Nein, wie sieht die aus?
Ich habe in der Regel ja eine geflochtene Schnur drauf, die so zwischen 20 und 30 Kilo trägt, die Schnur.
Ja.
Ne, die Vorfächer, weißt du, wo ich jetzt meine Haken, meine Köder und alles dran habe, die sind generell aus monophiler Schnur, ne, weil diese monophile Schnur, die hält immer aus, wenn du mal auf den Stein schabst oder gegen die Muschel kommst oder ähnliches. Und diese monophile Schnur wähle ich dann immer mindestens 1 Millimeter dick. Ne? Also das ist ein Widerspruch in sich. Die Schnur trägt wesentlich mehr die Dicke 1 Millimeter als meine Hauptschnur, die ich auf der Rolle habe. Nicht? Aber die Fische sind da ja nicht schnurscheu. Das ist ja nicht so, als wenn du hier irgendwo im kommerziellen Forellenpuff oder Fliegenfisch angelst. Da kannst du ruhig dicke Schnüre wählen, weißt du, nicht, damit die auch nicht so schnell tüdeln und nicht sich verheddern. Da gibt es auch so Spezialmontagen, wie man das verhindern kann. Und dieses Vorfach, wie gesagt, weißt du, da kommt ja immer ein du musst ein Bleigewicht dran haben. Und an diesem Bleigewicht binde ich immer eine dünne monophile Schnur. Das ist meine sogenannte Sollbruchstelle. Guck mal, und verlängere dadurch das Blei bis auf den Grund. Weißt du, und wenn ich jetzt einen Grundkontakt habe, dann ist meine Haken sind immer mindestens 1 Meter oder 1,50 Meter über den Grund.
Das heißt, also du reißt das Blei ab, weil das an einer dünneren Schnur hängt.
Genau.
Da hängt ja nicht der Fisch dran am Blei. Das ist aber clever.
Ja, das ist, also wie gesagt, das empfehle ich den Leuten immer, weißt du, und dann Blei ist ja der Verlust nicht ganz so herb, als wenn du die gesamte Montage verlierst.
Und das heißt, du musst dann trotzdem Kraft aufwenden, bis das Ding reißt irgendwann, ne?
Ja, genau, ja, aber wie gesagt, das, guck mal, wenn das verhält, ist, man sagen, ich habe da 1 Millimeter dicke Schnur und die Hauptschnur trägt 30 Kilo, was du, und hast unten nur eine 50 oder 60er monophile Schnur und die ist ja auch noch geknotet. Jeder Knoten ist die Sollbruchstelle, was du, dann reißt das ab. Funktioniert wunderbar, Jochen, kannst du dich darauf verlassen. Also ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr viele und auch große Kapitale längst gefangen und die Abrissquote hält sich wirklich, ist minimal. Also ich brauche ja jetzt nicht mehr die Unmengen Blei und das mit Schleppen, weißt du. Du reißt vielleicht mal ein Blei ab, weißt du, und das Blei verkapselt sich hier unten, ist ja auch nicht umweltschädlich, wenn es unten im Wasser ist. Das dunstet ja nicht aus oder ähnliches. Und bin da immer auf der sicheren Seite, nicht? Also.
Das ist aber, kommen da alle drauf auf so eine Idee?
Du, hoffe ich ja zumindest, weißt du. Ja. Du, ich sage mal, ich hatte mal, das ist ewig lange her, da haben wir im Öresund gezielt auf die großen Laichdorsche gefangen. Macht man heute ja nicht mehr. Ne? Aber wir haben gezielt auf Laichdorsche, auch gerade jetzt um diese Jahreszeit, Februar, März, das war so, dann haben die im Öresund wahnsinnig viele riesige Dorsche. Also 10 Kilo Dorsch war da nichts Außergewöhnliches. 20 Kilo habe ich da gefangen und schwerer. Und die wurden aber teilweise mit diesen großen Pilgern gerissen, nicht? Und da hatte ich mal ein, was wir hatten, das wurde immer von Kiel aus organisiert. Wir haben uns einen Unibus gemietet und mit dem Unibus da hoch in der Jugendherberge gepennt, damals noch mit 12 Mann in einem Raum und so. Das war alles, das waren, wie gesagt, schon ewig lange her. Und dann hatten wir auch einen mit einem Lehrer, was, der war besonders vorsichtig, was, weil wir, das ist oft eine Wrackangelei, also diese Laichdorsche suchen ja irgendwo, was, wo die sich aufhalten können, wo sie von der Strömung ein bisschen geschützt sind. Das sind dann irgendwie unter Wasserberge, alte Wracks oder ähnliches. Und da besteht ja die Gefahr, dass du mal einen Hänger kriegst und dann reißt dein Gerät eben ab. Mhm. Und der hatte als Sollbruchstelle seine Drillinge, also diese Drillingshaken, mit der Eisensäge angesägt.
Das heißt, der hat einen tollen Fisch am Haken.
Ja, und dann, tschüss. Der bricht der Haken ab, weißt du. Das war, also das war eben die falsche Taktik. Das war nicht so, clever. Nee.
Also ganz ehrlich, das hätte mir, glaube ich, nicht passieren können. So schlau wäre ich dann noch.
Naja, wie gesagt, weißt du, die Leute kommen auf die möglichsten Ideen. Keiner will natürlich sein Gerät gerne verlieren. Und wie gesagt, bei der Angelei besteht ja immer die Gefahr, dass du mal auch ein Gerät verlierst, dass irgendwo was hängen bleibt. Und das kann man schon minimieren. Und deswegen, guck mal, es gibt so, mittlerweile wollen die Leute ja alle fertig haben. Ich habe vor circa 20 Jahren oder schon länger, habe ich mal eine Montage gebaut, weißt du, die ist absolut tüdelfrei, wie wir Norddeutschen sagen. Guck mal, ich baue mir ja meine Vorfächer immer noch selbst, aber die gibt es jetzt mittlerweile auch kommerziell zu kaufen. Das Problem ist ja immer, der Mensch ist gierig, weißt du, und ich habe immer so 2 Anbissstellen an meinem Vorfach. Einen sogenannten Nachläufer und dann darüber nochmal eine 2. Anbissstelle. Und damit das Ganze sich nicht verheddern kann, gibt das sogenannte Running Booms. Das sind Abstandhalter, die musst du dir vorstellen, weißt du, wie so ein rechteckiger Winkel. Da läuft die Schnur durch. Und der Arm ist so lang, dass wenn ich das jetzt runterlasse zum Meer, dass der lange Arm meinen Nachläufer von der Hauptschnur abhält, dass ich das da nicht reindrehen kann, weißt du? Und dann weiß ich kann das einfach fallen lassen. Ich brauche das nicht langsam absinken lassen, sondern du musst dann ja auch schnell sein, du wirst immer als erstes am Fisch sein.
Weil wenn das schnell absinken würde, du hättest das nicht dran, würde sich
möglicherweise alles verdrehen, um die Hauptschnur verdrehen, weil das Gewicht ja schwerer ist, weißt du, dann bist du oben und wunderst dich, dass du keine Bisse kriegst und holst daher, sagen wir immer, so einen Tannenbaum hoch, nicht? Weil sich alles miteinander verdreht hat. Und da gibt's eben jetzt auch mit der die Industrie, die bauen heute alles, die Chinesen, also die gibt's jetzt eben als Anti-Tegel-Booms und Anti-Tegel-Vorfächer und weiß ich was alles, die sich eben nicht mehr verdrehen, die sich ausdrehen. Weißt du, und ich hatte da eben hinten so eine 2-Haken-Montage und dann musst du ja diese Köder, du angelst ja mit Fischfetzen oder mit ganzen Fischen, je nachdem.
Wie viel muss da drauf so?
Naja, erstmal musst du die beschaffen. Deswegen brauchst du ja eine 2. Route und dann brauchst du immer ein, sagen wir mal, Makrelenvorfach oder ein Heringsvorfach oder ähnliches.
Nimmt man die nicht aus der Tiefkühltruhe?
Nee, die fischst du dir eigentlich immer selber. Okay. Wenn du nun überhaupt keine kriegen konntest, dann müsstest du natürlich aus der Tiefkühltruhe, müsstest du aber erst welche kaufen und zum Kaufmann fahren. Also wir haben immer noch eine leichtere Route mit der wir auch mal gezielt auf Dorsch werfen oder auf Heilbutt werfen oder sonst alles. Und da gibt es eben fertige Vorfächer, das sind in der Regel Makrelenvorfächer, sind 5 Haken dran. Hier unterschiedlich nach Größe, weißt du, und damit fährst du dann eine Untiefe an und der Wasserberg, siehst auf dem Echolot, da sind kleine Köhler, kleine Seelachse oder im Sommer Makrelen oder jetzt im Herbst, Frühjahr auch Heringe und die kannst du dir sehr schnell fangen. Ne? Dann angelst du dir da 20, 30 Köderfische.
20, 30?
Ja, ja.
Über pro Tag, Person?
Ne? Ja, naja, nur für, nee, für drei Mann im Boot. Ne? Also okay. 30 Stück reichen in der Regel.
Also nicht, jeder hat 10 Köderfische?
Mit. Ungefähr, ja.
Ne? Okay.
Und die kannst du jetzt eben filetieren, sagen wir, du schneidest Filet runter, dann machst du so Flatterfilet und hängst dir an Haken. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel mit Herings angelst, Heringfetzen, die sind ja sehr weich, dann besteht ja die Gefahr, dass die sie am Haken lösen. Ne? Ja. Und dann gibt das an dem Spezialfuhrfach, was es jetzt zum Beispiel bei der Firma Diver zu kaufen gibt, Kupferdraht, dünne Kupferlitze. Damit kannst du diesen Fisch fetzen oder den Fisch fixieren. Und es gibt ein einfaches Hilfsmittel. Das gibt es hier eigentlich bei uns an der Küste überall in den Angelgeschäften zu kaufen. Das heißt Baitkatane oder Wickelgummi. Das ist also ein Gummi. Das gibt es in unterschiedlichen Stärken. Das gibt's. Eigentlich ist das ein Nähgummi. Weißt du, früher haben die Frauen ja auch nochmal ein BH oder eine Unterhose geflickt, weißt du, wenn die ausgeleiert war, da wurde so Gummi reingezogen in den Gummizug. Mhm. Und dieses Zeug nehmen wir, um unsere Köder zu fixieren. Das ist, du wickelst das jetzt an, ziehst den Fisch auf den Haken, ziehst ihn zwei, dreimal durch und nimmst dann dieses Gummi oder eben dieses Kupfer, den Kupferdraht und wickelst das einfach nur rum. Und dann brauchst du keinen Knoten machen und nichts, reißt das einfach auf und du hast die Sicherheit, dass dein Köder sicher am Grund unten ankommt, nicht?
Weil sonst fliegt er eventuell ab.
Oder weg, oder beim ersten Mal, was, wenn einer zupft, ne, ist der Köder ab oder nicht ab, weißt du, und wenn du jetzt manuell hochdrehen musst, dann kommst du, oh ja, nee, ist kein Köder mehr drauf oder ähnliches, weißt du. Mhm. Deswegen sollte man den Köder fixieren. Und dann ist das ein gemütliches Angeln, wenn du jetzt gezielt auf Lenk und ähnliches angelst. Weißt du, du lässt das dann runter, Grundnähe, guckst dann immer mal, was du, bist ja weitergetrieben, hast du noch Grundkontakt, aber immer gleich wieder hochdrehen. Nicht? Also nur im Zack
gleich. Ja, habe ich schon dann, gelernt, damit der Häng wegen Hänger hängt.
Ja. Ne? Ja. Und dann warst du, wow, dass du auf den Biss kommst. Ne? Und der Biss zeigt sich sofort, selbst bei dem schweren Gewicht in der Hutenspitze, weißt du, die wackelt dann und dann, du brauchst auch nicht wie so ein Wahnsinniger anschlagen. Nicht, dass es ist. Weil der Fisch kennt keine Gefahr, Jochen. Der sieht jetzt auf einmal das was zum Fressen. Mhm. Der beißt, ne, und wenn ihm das schmeckt, schluckt er oder irgendwas. Weißt, und wenn der Druck größer wird, dann kannst du mal quittieren. Aber du sagst ihm auch nicht den Köder, wenn er erstmal nur guckt oder ein bisschen dran rumnuckelt, weißt du. Ne? Also meistens haken die sich dann, schlucken so, weißt du, dass du das in der Hutenspitze oben merkst und dann immer quittieren und einen Anschlag machen. Aber dem nie mit Gewalt den Köder vor der Nase wegreißen oder ähnliches, weißt du. Ne?
Okay, das heißt, weil die nicht flüchten müssen, weil sie unten
die
Stärksten wahrscheinlich da unten sind. Und dann müssen die auch nicht flüchten.
Nein, nein, also wie gesagt, komischerweise, du, ich habe schon diese Lengs, das sind ja, was du musst, Lenk ist ja praktisch ein überdimensionaler Aal. Rund und, weißt du, und lang, weißt du, und also und wie gesagt, ich habe schon, also bis 1,80 habe ich selber schon gefangen, nicht? Also 1,80 Meter lang. Und auch schon als Dublette, ne? Das Problem ist ja bei diesen Längs, die kämpfen ja eigentlich nur die ersten 30, 40 Meter. Dann schaffen die den Druckausgleich nicht mehr. Dann ziehst du nachher, der Fisch lebt ja noch, weißt du, aber du ziehst dann nachher nur noch das Gewicht durchs Wasser, nicht dieses Riesengewicht. Und wenn du einen vernünftigen Lenk hast, weißt du, der treibt nachher auch so weit, wenn eine Schnur immer weiter weg vom Boot geht, weißt du, also praktisch nachher schon waagerecht im Meer ist oder mit 45 Grad, dann weißt du, du hast einen vernünftigen dran. Nicht? Und die Fische sind dem Tode geweiht, die ploppen nachher hoch. Ne, da kommen auch, das ist ein bisschen unappetitlich, was du, die Eingeweide, der Magensack, der wird richtig rausgedrückt durch diesen Wasserdruck. Was, die versuchen dann auch noch, so die Köder loszuwerden, wenn die gekämpft haben. Und die muss man dann auch verwerten. Also die sind tot, die kann man nicht zurücksetzen oder ähnliches, was, die muss man wirklich in der Küche verwerten.
Was ist eigentlich, wenn ihr zu dritt angelt, einer hat einen Biss jetzt, wie du sagst es, und dann muss man, also da muss man ja möglicherweise auch das Boot mal umfahren. Was machen denn die anderen beiden?
Wer einen Biss hat, dann merkst du ja, ob das ein Kapitaler ist oder ob das nur, als Beifang hast du natürlich auch mal andere Fische. Da kann auch mal ein Dorsch beißen, da beißt auch mal ein Lump. Die sind nicht so begehrt. Ne? Obwohl manche mögen die richtig gerne, weißt du, aber die, weißt du, die knacken da drauf, die sitzen immer so fest auf dem Köder, weißt du, und die haben so ein ganz dickes Fell. Posmer heißen die Norwegen, also was wir, also im deutschen Sprachgebrauch Lump. Also manche sind da begeistert für die Küche, also die haben richtig festes Fleisch, rollen auch so ein bisschen, aber wir Angler hassen die, weil die in Unmengen da sind, weißt du, und dann blockieren die dir den Haken und dann schon wieder ein Lump. Du merkst dann, was du mit dem Fisch dran hast, weißt du, der Lump, dann zittert das richtig, weißt du, der rubbelt dann, oh, das ist ein Lump. Und dann holst du aus 150 Meter einen Fisch hoch, den du eigentlich gar nicht haben möchtest.
Und der ist dann auch tot, weil er auch
aufploppt? Ja, ist auch tot.
Aber kannst du den dann als Köderfisch dann?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Mhm. Weißt du, den ersten Lump, den ich fange, Jochen, ne, der wird sofort filetiert und da werden Streifen rausgeschnitten. Der hat eine Haut, das Leder ist da gar nichts gegen. Ich habe schon extra ein ganz spitzes Messer, da bohre ich vorher ein Loch rein, bevor ich den auf den Haken ziehe. Die kriegst du gar nicht durch die Haken gedrückt, du hast über den Widerhaken, so fest ist das.
Dann brauchst du den noch gar nicht
mehr fixieren. Den brauchst du nicht fixieren. Nicht? Und guck mal, und der Lump und die Längs, die leben zusammen in großer Tiefe. Ne? Also was ist die Hauptnahrung von den Lenk? Der Lump. Ne? Hering und Makrelen stehen meistens höher, da muss er dann extra hoch, unten, aber in Grundnähe leben diese Lumpen.
Was und Lump ist kein Lump. Oder essen
Lumpen. Das auch? Doch werden sie wohl auch, das leben ja alle Kannibalen.
Ja? Weißt du, also Lump ist doch Lump.
Ja, ja. Das ist da geht von aus. Ja, also, ja, die fressen alles. Alles. Ja. Also wenn du da so ein lumpverseuchtes Revier hast, weißt du, dann fährst du weg. Du hast ja keine Lust, die ganze Zeit da irgendwo auf Lump zu fischen. Und ein Indikator ist meistens, wenn du so viel Lump angelst, dass du zu tief fischst. Einfach höher. Keine Angst haben. 10, 15 Meter über den Grund habe ich schon Lenk gefangen. Also das ist alles möglich.
Aber das ist aber auch total blöd, wenn man so viel Lump dann fängt, weil man die nicht verwerten kann.
Also du kannst die verwerten.
Okay.
Ja, du, ich hatte hier manche, also so. Wenn ich jetzt...
Ich dachte, der schmeckt nicht, oder isst du die
Haut? Doch, der schmeckt, also die sagen, also der schmeckt ähnlich wie Krebs, also das Krebsfleisch oder das ist ähnliches. Doch lecker. Ja, also du wirst die bestimmt gerne mögen, aber was, ich hasse die. Und wenn jetzt hier... Guck mal, wenn ich jetzt in der Anlage bin, da sind andere Angler und wir fahren raus, was, wir drehen da ja ein Video und wollen das ja demonstrieren und zeigen und erklären, dann frage ich immer, ich sage, Leute, wenn wir Fisch fangen, den wir nicht verwerten können, habt ihr Interesse dran? Ja, nehme ich gerne oder sowas alles, also gibt's keine Probleme. Du, ich habe schon gehabt, bei so damals, wir haben richtige Lenkfestivals gefischt, also vor Sotra, das ist so eine Halbinsel, ein bisschen nördlich von Bergen, Hellesøy und Qualheim und wie die Anlagen da heißen, Nautnes, ganz bekannt. Da fahren die Leute also gezielt hin, um Lenk und Lump zu angeln und natürlich auch andere Fische. Und da haben die Leute, du, wenn du morgen Fisch, kann ich deinen Fisch kriegen? Ich sage, ja, du musst aber alles nehmen, nicht? Also die bunte Kiste, egal was kommt, nicht? Also, ja, ja, nehme ich, weißt du, die sind, manche schaffen ja auch ihre 80 Kilo Fischfilet, nicht? Weißt du, dann hast du schon mal eine Flasche Wein gekriegt oder ähnliches, weißt du, weil die einen Fisch gekriegt haben. Ich habe mal mit dem Christian Hoch eine Reportage von Nautnes gemacht, das ist ewig her. Da haben wir also im Lenk gestanden. Der Kameramann, der will ja auch gerne mal angeln, weißt du, der hat dann auch mal seine Rute runtergelassen und auch einen Vorfach von mir handgeknüpft gekriegt mit Köder. So, und dann kriege ich einen Biss, einen Wahnsinnsbiss, weißt du. Und in dem gleichen Augenblick kriegt der Kameramann einen Biss. Ne? Und er sagt, oh, was mache ich jetzt? Ich sage, los, dreh den 10 Meter hoch und dann parken wir die Rute. Ich stelle die fest in unsere Rutenständer an Bord. Ne? Dann drehe ich erstmal meine hoch. Ne? Dann habe ich die hochgehoben. Eine Doublette, zwei Riesenlängs. Kannst du auch heute überall noch, das Video existiert bei Fisch und Fang noch. Und anschließend habe ich seine beiden. Hat er auch zwei Stück Doubletten hochgedreht. Weißt du, dann hatten wir schon mal vier Riesenlängs, also alle größer als 1,20 Meter und länger.
Ne, und im Boot. Zweimal Lenk über 1,20
Meter? Ja, und länger. Nicht?
Ja, wie viele Kilo sind das?
Naja, auf alle Fälle locker unsere 18 Kilo Fischfilet hatten wir zusammen. Weißt du, dann bist du ja gierig, haben wir nochmal geangelt. Nicht? Und dann hatten wir, ich glaube, nachher 6 oder 7 von diesen Lenks im Boot liegen. Und dann haben wir da in der Anlage, du, da sind die gekommen und haben die Fische abgeholt. Die Leute haben sich gefreut. Da sind ja viele Asiaten, die da arbeiten, auch in den Fischfabriken und alles, was so. Und die wissen noch Fisch zu schätzen. Da schleppte eine Frau, was so mit so 1,50 Meter Lenk ab, was so, den hatte die sich über die Schulter gepackt. Also das Bild vergesse ich nie.
Aber das ist doch schön zu sehen, dass die Fische dann verwertet werden. Ja, ne?
Natürlich.
Das und dass ihr sagt, okay, ich habe meine 18 Kilo schon zusammen, aber dann angel ich halt für jemand anders, der sich tierisch drüber freute, das ist.
Ja, genau, so ist das nicht. Und wenn das immer so schön geregelt wird, weißt du, ist das ja okay. Darum, guck mal, wir fahren ja jetzt nach Norwegen, um nach Möglichkeit was zu demonstrieren, um vernünftigen Lenk zu fangen. Aber wenn wir schon am ersten Tag jeder vernünftigen Lenk gefangen haben, dann konzentrieren wir uns anschließend auf was anderes. Es bringt da nicht noch mehr, da Unmengen Lenk zu fangen oder ähnliches, denn versuchst du eben nochmal einen Seelachs, einen Dorsch oder Pollack oder vielleicht auch einen Heilbutt zu fangen, obwohl das Revier nicht so heilbuttsicher ist. Es werden immer mal Heilbutte gefangen als Beifang, aber dieser ganze Hype, Jochen, ich habe gerade mit meinem Kumpel gesprochen, also ein Heilbutt kannst du wunderbar zurücksetzen. Und jeder macht ja Heilbutt, ne? Heilbutt aus der Truhe. Wenn der ein Vierteljahr in der Truhe gelegen hat. Also, nee. Also, wenn du frisch was gewohnt bist, ich nehme keinen Heilbutt mehr mit. Da mal ein Essen, so kühlen Heilbutt, den wir da so mal verwerten können oder ähnliches, frisch in die Pfanne. Aber so, also nur um da einen zu fangen. Die kannst du aber wunderbar, die angeln wir ja mit Zirkelhooks, die Zirkelhooks hängen immer im Maulwinkel, kannst den Fisch wunderbar releasen, wieder schwimmen lassen, der überlebt das. Ne, also da mal so einen Fisch an der Angel haben, ist natürlich ein Hochgenuss, weil der fordert schon ganzen Angler, ne, die kämpfen wirklich. Aber das ist das Schöne ja bei der Angelei, du weißt eben nicht, was dich erwartet. Ne? Du kannst natürlich dadurch, wie du die Köder präsentierst und in welcher Wassertiefe du fischst und ähnliches, kannst du das schon entbehren, aber es kann immer was Unvorgesehenes passieren. Ich habe auch schon gerade beim Hochdrehen, dass auf einmal da ein Seelachs einsteigt, und dann geht der Tanz richtig los, die kämpfen wie die Berserker und alles. Und das ist ja das Schöne an unserem Hobby, ne?
Ja. Du hast schon wieder das Glänzen in den Augen. Wann geht's los? Donnerstag?
Donnerstag früh, ja, also morgen.
Ah, okay, also für die Leute, weil wir werden es wahrscheinlich nachher ausstrahlen, von daher ist die Zeitangabe völlig egal. Du bleibst auf alle Fälle 10 Tage und dann wünsche ich dir viel Spaß und viel Erfolg.
Ja, gerne,
Jochen. Und das Video kann man dann bei Fisch und Fang
sehen? Bei Fisch und Fang. Bei Fisch und Fang gibt es ein Norwegen-Magazin, das erscheint 2-mal im Jahr, also einmal im Frühjahr und Herbst. Mhm. Das ist eine hochinteressante Zeitschrift für alle Norwegen-Fahrer, auch fachmännisch sehr gut gemacht. Da dreht es eben nicht nur um die Reviere, dann werden Techniken erklärt und da ist auch jedes Mal eine DVD bei noch. Mhm. Also mittlerweile ist das Zeitalter der DVD ja eigentlich vorbei. Die meisten
eigentlich
Leute,
schon,
ja. Nee. Aber es gibt ja noch viele alte Angler und die DVD ist, du kannst dir das auch bei Fisch und Fang, bei Paraigo heißt das, alles im Internet angucken, wenn du das abonniert hast. Aber wir produzieren das ja für die Leser von Fisch und Fang, ne, und für den Reiseveranstalter DIN-Tour, der das Camp da betreibt und uns dahin eingeladen hat. Ne.
Dann können wir vielleicht auch mal mit Fisch und Fang mal einen gemeinsamen Podcast machen, mal eine Folge. Vielleicht haben die ja Lust. Kannst du ja mal fragen. Ja,
natürlich. Die haben auch einen eigenen Podcast. Es gibt ja mittlerweile so viele Podcasts.
Ne? Ja, aber nicht so ein wie wir.
Aber ich freue mich immer wieder. Jochen, ich war ja jetzt in Lingen, und viele Leute da mich auch auf den Podcast ansprechen. Also das ist schon, ich war jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit fahre, höre ich deinen Podcast und alles. Und da waren 2 Mann, die sind nach Holland gefahren, die waren 6 Stunden unterwegs und haben 6 Stunden nonstop unseren Podcast gehört. Ne?
Das ist doch super.
Ja.
An dieser Stelle schön gegrüßt, es wird weitergehen. Ja. Und wenn du wieder da bist, machen wir die nächste Folge. Und wenn du wieder da bist, gehen wir dann zusammen Heringsangeln und dann nehmen wir das Equipment mit und dann angel ich
Und dann kurbelst du mit der linken Hand. Ne?
Ich wünsche dir eine tolle Reise, komm heil zurück und
Gerne,
Petri, Jochen.
Hi. Ja, Petri, danke.